Nicht weiter mit Römer. Ich hoffe, ihr seht mir das nach. Und wir wollen heute einmal das Buch Richter uns so aus einer ganz hohen Flughöhe anschauen. Wir gehen einmal schnell durch, so in erzählender Form möchte ich das machen. Und wir werden dann am Ende des Buches sehen, was für eine Absicht der Schreiber mit diesem Buch verfolgt. Und wir wollen dann dieses Buch einmal auf unsere heutige Zeit anwenden. Das Buch Richter, es beschreibt die Geschichte Israels im verheißenen Land, die quasi im Buch Josua begonnen hat. Josua, er hatte von Gott den Auftrag bekommen, das Land Kanaan einzunehmen und dieses Land Israel unter den Stämmen Israels aufzuteilen. Josua hat das Volk im Buch Josua zum Gehorsam ermahnt, er ermahnt sie, die Gebote des Herrn zu befolgen. Er hat das Volk am Schluss dieses Buches vor diese Entscheidung gestellt: Wählt euch heute, wem ihr dienen wollt. Wollt ihr dem Baal folgen, dann folgt ihm nach, oder wollt ihr dem Herrn dienen, dann folgt ihm nach. Und Josua hat dann diese markante Aussage gemacht: Ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und Israel hat unter Josua einen Teil des Landes eingenommen, und nach dem Tod Josuas musste das Volk dann das restliche Land, was ihnen zugesagt worden war, ebenfalls durch Kampf einnehmen. Und am Anfang des Buches Josua sehen wir, wie der Herr durch Mose Josua sehr stark ermutigt hatte. Wir lesen sehr oft diese Aussage: Sei mutig und sei stark und befolge die Gebote des Herrn, und dann wirst du gelingen haben auf deinem Weg. Und Josua wird dann auch selbst durch das Volk ermutigt, und Josua ermutigt am Schluss des Buches dann selbst das Volk, stark und mutig zu sein. Und wir sehen durch das ganze Buch Josua, dass Josua selbst ein Mann gewesen ist, der in dieser Hinsicht ein absolutes Vorbild war. Josua war ein starker und mutiger Mann, der sich auf die Verheißung des Herrn verlassen hat und der gekämpft hat im Glauben und in der Gewissheit, dass der Herr Gelingen schenken wird. Und Josua entlässt das Volk Israel vor seinem Tod mit diesem Befehl, dass sie gehorchen sollen dem Herrn, dass sie das Land weiter einnehmen sollen, dass sie mutig und stark sein sollen. Und das Buch Richter zeigt uns dann quasi die Generation nach Josua. Und es zeigt uns, wie das Volk Israel diesen Befehl Gottes umgesetzt hat, oder besser gesagt, wie sie ihn nicht umgesetzt haben. Das Buch Richter, es nennt uns selbst keinen Autor, der jetzt dieses Buch geschrieben hat, aber der jüdische Talmud, der spricht davon, dass dieses Buch Richter von Samuel geschrieben wurde. Und am Ende des Buches Richter haben wir viermal diese Aussage, dass zum Zeitpunkt des Geschehens, das Geschehen, was im Buch Richter sich abspielt, zu diesem Zeitpunkt gab es noch keinen König in Israel. Und diese Aussage wird zum Schluss viermal gemacht, und sie deutet darauf hin, wenn der Schreiber sagt, damals gab es noch keinen König in Israel, es deutet darauf hin, dass der Schreiber zu einem Zeitpunkt schreibt, in der Israel schon einen König hatte. Und er beschreibt diese Ereignisse im Buch Richter quasi rückblickend auf die Vergangenheit und sagt dann über diese Zeit: Damals hatte Israel noch keinen König. Und wir schließen daraus, dass höchstwahrscheinlich Samuel dieses Buch geschrieben hat, als es schon einen König gab. Samuel ist der Prophet gewesen, der den ersten König Saul und auch den zweiten König David eingesetzt hat. Und wir beginnen jetzt einmal unsere Beobachtungen in diesem Buch hier in den ersten Kapiteln, die wir uns jetzt einmal zusammen anschauen wollen. Und ich lese mal die ersten Verse aus diesem Buch vor. Da lesen wir in Richter 1, ab Vers 1: Und es geschah nach dem Tod Josuas, da befragten die Söhne Israel den Herrn und sagten: Wer von uns soll zuerst gegen die Kanaaniter hinaufziehen, um gegen sie zu kämpfen? Und der Herr sprach, Juda soll hinaufziehen. Und siehe, ich habe das Land in seine Hand gegeben, und Juda sagte zu seinem Bruder Simeon, zieh mit mir hinauf in mein Los, dass wir gemeinsam gegen die Kanaaniter kämpfen, dann will ich auch mit dir in dein Los ziehen. Da zog Simeon mit ihm, und Juda zog hinauf, und der Herr gab die Kanaaniter und die Peresiter in ihre Hand, und sie schlugen sie bei Besek 10.000 Mann. Und dann lesen wir weiter im Vers 22. Und das Haus Josef, auch sie zogen hinauf nach Bethel, und der Herr war mit ihnen. Und wenn man so das Buch Josua gelesen hat, Josua hat mutig gekämpft und er entlässt das Volk Israel mit dem Befehl, auch die weiteren Gebiete einzunehmen. Und dann liest man hier so weiter und sieht, wie Israel damit beginnt, diesen Befehl umzusetzen. Und dann vermutet man hier schon fast Happy End am Ende des Buches, wo Israel das ganze Land besitzt, aber dann nimmt schon im ersten Kapitel diese Erzählung eine sehr scharfe Wendung, und wir lesen dann ab im Vers 21, aber die Söhne Benjamin vertrieben nicht die Jebusiter, die Bewohner von Jerusalem, so blieben die Jebusiter bei den Söhnen Benjamin in Jerusalem wohnen, bis auf diesen Tag. Vers 27, aber Manasse vertrieb nicht Bet-Shean und seine Tochterstädte und Taanach und seine Tochterstädte und die Bewohner von Dor und seine Tochterstädte und die Bewohner von Jibleam und seine Tochterstädte und die Bewohner von Megiddo und seine Tochterstädte. Und die Kanaaniter vermochten, in diesem Land zu bleiben. Und es geschah, als Israel stark geworden war, da stellte es die Kanaaniter an die Zwangsarbeit, doch vertreiben konnte sie sie nicht. Vers 29, und Ephraim vertrieb nicht die Kanaaniter, die in Geser wohnten, so blieben die Kanaaniter in seiner Mitte in Geser wohnen. Vers 30, Sebulon vertrieb nicht die Bewohner von Kidron und die Bewohner von Nahalol, so blieben die Kanaaniter in seiner Mitte wohnen und wurden zur Zwangsarbeit herangezogen. Vers 31, Asser vertrieb nicht die Bewohner von Akko und so weiter. Vers 33, Naphtali vertrieb nicht die Bewohner von Bet-Shemesh und so weiter. Was hier passiert? Man fragt sich hier, wie kann man das alles erleben, was wir im Buch Josua geschildert bekommen haben, wie das Volk Israel in der Wüste und bei der Einnahme des Landes alles so erlebt hat. Wie reagieren sie darauf? Und man fragt sich hier, liebe Israeliten, habt ihr das Buch Josua nicht mehr? Habt ihr das nicht gelesen? Und diese Verse zeigen uns ganz einfach den Ungehorsam Israels. Sie wurden durch Josua ermutigt. Josua hat ihnen die Hände gestärkt durch die Verheißungen Gottes. Er hat sie zum Gehorsam ermahnt und vor dem Ungehorsam gewarnt. Aber Israel verachtet diese Ermahnungen Josuas. Wir haben hier mehrfach gelesen, Israel vertrieb nicht die Bewohner des Landes, sondern sie setzten sie zur Zwangsarbeit ein. Und wenn man sich diese Situation mal so vorstellt, dann sieht es so aus, als wenn Israel jetzt hier einen Teil des Landes eingenommen hat. Sie wohnen jetzt in Häusern, die sie nicht gebaut haben, wie Gott es früher schon prophezeit hatte, und das Land war zur Ruhe gekommen. Diese Aussage lesen wir einige Male im Buch Josua. Und sie hatten jetzt einen Teil dieser Völker zur Zwangsarbeit angestellt. Sie haben sie zu Wasserschöpfern gemacht und zu Holzhauern, also all diese schweren und lästigen Arbeiten, die haben quasi diese heidnischen Völker für sie erledigt. Und die haben damit festgestellt, okay, das lässt sich doch so ganz gut leben eigentlich. Die arbeiten für uns, wir leben hier in aller Ruhe. Warum sollen wir uns weiter jetzt die Hände schmutzig machen mit dem Blut des Krieges? Warum sollen wir weiter kämpfen? Und es scheint sich somit eine gemütliche Haltung breit gemacht zu haben, eine gewisse Nachlässigkeit, wodurch sie dann einfach zu bequem geworden sind, den Geboten Gottes zu gehorchen. Und die Reaktion Gottes auf dieses Verhalten Israels lesen wir dann im Kapitel 2. Und da lesen wir ab Vers 1, und der Engel des Herrn kam von Gilgal herauf nach Bochim und er sprach, ich habe euch aus Ägypten herausgeführt und euch in das Land gebracht, das ich euren Vätern zugeschworen habe. Und ich sagte, ich werde meinen Bund mit euch nicht brechen in Ewigkeit. Und ihr sollt keinen Bund mit den Bewohnern des Landes schließen. Ihre Altäre sollt ihr niederreißen. Ihr aber habt meiner Stimme nicht gehorcht. Was habt ihr getan? So habe ich auch euch gesagt, ich werde sie nicht vor euch vertreiben. Sie werden euch zu Geißeln für eure Seiten werden. Und ihre Götter werden euch zur Falle werden. Und es geschah, als der Engel des Herrn diese Worte zu allen Söhnen Israels geredet hatte, da erhob das Volk seine Stimme und weinte. Israel ist also Gott ungehorsam gewesen. Es ist nachlässig darin gewesen, das Land einzunehmen und die Bewohner mitsamt ihren Götzen zu vertreiben. Und Gott steht zu seinem Wort, was er bereits in den Mosebüchern angekündigt hat. Und er kündigt das Gericht an. Josua ist zu diesem Zeitpunkt schon alt gewesen und wir lesen dann in Richter 2 weiter ab Vers 6. Und Josua entließ das Volk und die Söhne Israel gingen hin, jeder in sein Erbteil, um das Land in Besitz zu nehmen. Und das Volk diente dem Herrn alle Tage Josuas und alle Tage der Ältesten, die nach Josua noch länger lebten, die das ganze große Werk des Herrn gesehen hatten, das er für Israel getan hatte. Dann starb Josua, der Sohn des Nun, der Knecht des Herrn, 110 Jahre alt. Und sie begruben ihn im Gebiet seines Erbteils in Timnath-Heres, auf dem Gebirge Ephraim nördlich vom Berg Gaasch. Und auch jene ganze Generation wurde zu ihren Vätern versammelt und eine andere Generation kam nach ihnen auf, die den Herrn nicht kannte und auch nicht das Werk, das er für Israel getan hatte. Wenn man jetzt diese ja eigentlich traurigen Zeilen liest, dann fragen wir uns, wie kommt das dazu? Wie kommt es dazu, dass eine Generation aufkommt, die den Herrn nicht kennt? Es gab die Generation, die die Kriege Kanaans miterlebt hatten, wie sich das Rote Meer geteilt hatte, wie die Mauer Jerichos fiel, die erlebt hatten, wie die Erde sich öffnete und Achan und seine ganze Familie vernichtete, die miterlebt haben, wie die Sonne stillstand und Josua seinen Kampf zu Ende führte. Und dann gab es die Generation, die diese Dinge nur noch aus den Erzählungen der Eltern kannte, und nach dieser Generation verblassten dann diese Erinnerung oder diese Dinge und sie kannten den Herrn nicht, wie uns diese Verse sagen. Die Verse sagen uns, dass quasi dieser Prozess damit eintrat, dass Josua und die Ältesten starben. Und das zeigt uns schon an dieser Stelle die Abhängigkeit eines Volkes von einer gottesfürchtigen Führung. Josua ist ein Mann gewesen, der sein Volk ständig an die Taten des Herrn und an die Verheißungen Gottes, an die Gebote Gottes erinnert hatte. Josua war ein Mann, der Denkmäler aufgerichtet hat. Wir sehen, dass Josua, nachdem sie durch den trockenen Jordan gezogen sind, er hat ein Steindenkmal errichtet und er hat gesagt, wenn später dein Sohn dich fragen wird, Papa, was bedeuten diese Steine, dann sollst du ihm sagen und dann sollst du ihm erzählen, wie Israel trockenen Fußes durch den Jordan gegangen ist, wie der Herr quasi das Wasser des Jordans gestoppt hat, sodass das ganze Volk hindurchgehen konnte. Josua hat also dazu aufgefordert, der nachfolgenden Generation die Taten des Herrn weiterzuerzählen und zu vermitteln. Und wenn ein Volk solche Führer nicht hat, dann stirbt mit ihnen auch die Erinnerung an die Taten des Herrn aus. Und nicht viel anders sieht es heute auch in unserem Land aus. Die Kirchen waren nach dem Zweiten Weltkrieg voll. Die Menschen wussten etwas über Gott, sie haben die Bibel gelesen. Und heute müssen wir sagen, die Menschen haben vielleicht noch eine Bibel verstaubt im Regal stehen, aber was da drin steht, das weiß einfach keiner mehr. Wir kennen die Taten des Herrn nicht mehr. Wir kennen den Herrn nicht mehr. Und damit stecken wir in unserer Generation in genau der gleichen Abwärtsspirale wie das Volk Israel damals zur Zeit der Richter. Ihr dürft jetzt einmal Richter 3 aufschlagen und da sehen wir, in welchem Kreislauf sich das Volk Israel befand. Und ich möchte einmal lesen, Richter 3 ab Vers 5. Und die Kinder Israel wohnten inmitten der Kanaaniter, der Hethiter und der Amoriter und der Perisiter und der Heviter und der Jebusiter, und sie nahmen sich deren Töchter zu Frauen und gaben ihre Töchter deren Söhnen und dienten ihren Göttern. Und die Kinder Israels taten, was böse war in den Augen des Herrn, und sie vergaßen den Herrn, ihren Gott, und dienten den Baalim und den Ascheroth. Da entbrannte der Zorn des Herrn gegen Israel und er verkaufte sie in die Hand Kushan-Rishathaims, des Königs von Mesopotamien. Und die Kinder Israel dienten Kushan-Rishathaim 8 Jahre. Und die Kinder Israel schrien zu dem Herrn und der Herr erweckte den Kindern Israel einen Retter, der sie rettete. Othniel, den Sohn des Kenas, den jüngeren Bruder Kalebs. Und der Geist des Herrn kam über ihn und er richtete Israel und er zog aus zum Kampf. Und der Herr gab Kushan-Rishathaim, den König von Aram, in seine Hand. Und seine Hand wurde stark gegen Kushan-Rishathaim. Und das Land hatte 40 Jahre Ruhe. Und Othniel, der Sohn des Kenas, starb. Vers 12. Und die Kinder Israels taten wieder, was böse war in den Augen des Herrn. Und der Herr stärkte Eglon, den König von Moab, gegen Israel, weil sie taten, was böse war in den Augen des Herrn. Und er versammelte zu sich die Kinder Ammon und Amalek, und er zog hin und schlug Israel, und sie nahmen die Palmenstadt in Besitz. Und die Kinder Israels dienten Eglon, dem König von Moab, 18 Jahre. Und die Kinder Israels schrien zu dem Herrn, und der Herr erweckte ihnen einen Retter, Ehud, den Sohn Geras, einen Benjaminiter, einen Mann, der linkshändig war. Diese Abschnitte, sie beschreiben uns diesen typischen Prozess für das Buch Richter. Josua und die Ältesten sterben und das Volk tut, was böse ist in den Augen des Herrn. Gott gibt sie in die Hand ihrer Feinde. Sie schreien zum Herrn, Gott schickt ihnen einen Retter. Und das Land hat Ruhe, solange der Richter lebt. Und der Richter stirbt und das Volk Israel tut wieder, was böse ist in den Augen des Herrn. Und dieser Kreislauf, der wiederholt sich im Buch Richter insgesamt 13 Mal. Wir haben im Buch Richter 13 Richter, die uns im Hauptteil des Buches geschildert werden und jedes Mal dieselbe Schleife. Uns wird dann im Hauptteil des Buches die Geschichte der einzelnen Richter geschildert, und wenn wir uns das Leben dieser Richter anschauen und sie mit anderen Männern Gottes vergleichen, wie zum Beispiel mit Josua im Buch davor oder auch mit Mose, dann wird uns von einigen Richtern sehr ausführlich berichtet, und wir sehen bei jedem Richter, der so irgendwo sein Laster hat oder untreu oder inkonsequent ist. Es geht los bei der Richterin Deborah. Sie sagt zu Barak, dass er mit 10.000 Mann gegen Sisera, den damaligen Feind, kämpfen sollte. Und dieser Mann fürchtet sich. Er sagt zu dieser Richterin, ich gehe nur, wenn du mit mir gehst. Ja, dieser Herr als Mann, er brauchte also eine Frau, die mit ihm geht und quasi sein Händchen hält. Und die Deborah, sie prophezeit ihm dann, ich gehe mit dir, aber dann wird die Ehre für den Sieg über diesen Sisera, diese Ehre, sie wird einer Frau zufallen und nicht dir. Und wenn wir an dieser Stelle mal einen Vergleich zurückmachen zu Josua, ein Mann, der stark und mutig gewesen ist, dann sehen wir, was hier mit der Führung Israels passiert. Dieser männliche Mut und Glaube an die Hilfe des Herrn, der ist als Opfer verschwunden. Und dann sehen wir weiter Gideon, der schon einiges an Mut beweist. Er zerstört den Altar Baals, er haut das Standbild der Aschera um. Er bereitet sich dann auf den Kampf gegen Midian vor und dann sagt Josua zu diesen Kriegsleuten auf das Gebot Gottes, wer verzagt ist unter euch, der soll nach Hause gehen. Und 22.000 Mann gehen nach Hause. Und es bleiben 10.000 Mann übrig. Wir lesen in den 5 Büchern Mose, dass Gott Mose geboten hat, dass diese Aufforderung jedes Mal vor einem Kampf den Kriegsleuten gesagt werden sollte. Vor jedem Kampf wurde dem Volk Israel gesagt, wer verzagt ist, bitte nach Hause gehen, damit nicht die verzagten Leute das Herz der anderen auch noch verzagt machen. Und wir lesen nirgendwo in den vorigen Kämpfen unter Josua, dass irgendwie eine große Masse der Kriegsleute nach Hause geht. Die waren mutig. Hier zur Zeit der Richter passiert es und man fragt sich dann, was ist los hier mit sei stark und mutig? Wir lesen dann weiter am Ende von Kapitel 8, wie Gideon nach seinem Sieg über die Midianiter einen Götzen in Israel aufstellen lässt, der ihm dann zum Fallstrick wird. Wir lesen von Gideon, dass er sehr viele Frauen hatte, was ebenfalls einen Schatten auf seine Person wirft. Und am Ende der Erzählungen über die Richter haben wir dann die Geschichte Simsons, die uns einen Richter zeigt, der in einigen Hinsichten wirklich nicht vorbildlich ist. Simson hält sich nicht an sein Gelübde, an das Nazirea-Gelübde. Wir sehen, wie er Honig aus einem Kadaver des Löwen isst, was für einen Nazirea verboten war. Wir sehen, dass er ein offensichtliches Frauenproblem hat. Er heiratet eine Frau von den Philistern, was Gott verboten hat. Er geht zu einer Hure und dann sehen wir seine Beziehung mit Delila. Und was man gerade in der Geschichte Simsons sieht, das ist einfach Gottes Erbarmen mit seinem Volk. Er ist der 13. Richter, 13 Mal hat sich diese Schleife wiederholt. Er ist kein vorbildlicher Mann Gottes, wie wir es in seiner Geschichte sehen. Und trotzdem ist Gott seinem Volk gnädig und er hilft dem schreienden Volk durch diesen Richter und er verschafft ihnen wieder eine Zeit Ruhe vor ihren Feinden. Und nach der Geschichte Simsons endet das Buch Richter dann mit 2 Erzählungen. Und das sind 2 ganz abstruse Erzählungen, die uns einfach zeigen, auf welchem moralischen Tiefpunkt das Volk Israel angekommen ist. Wir finden zum Schluss zuerst diese Geschichte von Micha und seinem Götzendienst. Micha ist er bekommt von seiner Mutter viel Geld oder Silber und er baut sich damit einen Götzen, den er da in seinem Haus aufstellt und dann kommt da ein Levit vorbei und der Levit, der eigentlich dafür vorgesehen ist, dass er im Tempel dient, der wird jetzt da von Micha angestellt, damit er quasi mit ihm diesem Götzen da dient und dann kommt ein größerer Teil des Volkes und sie nehmen den Leviten und den Götzen weg, damit das ihr Götze und ihr Levit ist. Und das zeigt uns zum einen schon einen moralischen Abfall und dann ganz zum Schluss finden wir diese wirklich krasse Geschichte, wo ein Mann aus dem Stamm Levi mit seiner Frau in Gibea übernachtet. Und die Männer von Gibea, sie wollen diesen Mann sexuell missbrauchen. Und nachdem die Männer der Stadt dann drängen, gibt er ihnen seine Frau raus. Und die Männer, sie vergewaltigen diese Frau die ganze Nacht durch. Und am Morgen kommt dann dieser Mann und findet seine Frau halb tot und er hackt seine Frau in 12 Stücke. Und er schickt in jedes Volk Israel oder in jeden Stamm Israel ein Stück. Und dann lesen wir dazu in Richter 19, Vers 30. Und es geschah, jeder, der es sah, sprach, so etwas ist nicht geschehen oder gesehen worden von dem Tag an, als die Kinder Israel aus dem Land Ägypten heraufgezogen sind, bis auf diesen Tag. Denkt darüber nach und beratet und redet. Diese Geschichte, sie endet dann in einem Bürgerkrieg in Israel und man sieht damit, dass sich dieses moralische Durcheinander zum Ende dieses Buches zuspitzt, sodass man sich fragt, was ist hier los im Volk Israel? Und genau diese Beobachtung machen wir auch heute in unserer Zeit. Es vermehren sich Ereignisse, die auftreten, über die wir sagen müssen, das gab es noch nie in unserem Volk. Sowas hat es noch nie gegeben. Und wir kennen es nicht aus der Geschichte unseres Landes. Die Gesetze zum Beispiel, sie werden immer weiter geändert und immer schlimmere Gottlosigkeit wird durch die Änderung der Gesetze legitimiert. Und während dieser zwei Erzählungen zum Schluss des Buches Richter, in den letzten vier Kapiteln finden wir das, da finden wir viermal diese Aussage, dass es keinen König in Israel gab. In Richter 17, Vers 6 lesen wir, in jenen Tagen war kein König in Israel. Jeder tat, was recht war in seinen Augen. Richter 18, Vers 1, in jenen Tagen war kein König in Israel. Richter 19, Vers 1, und es geschah in jenen Tagen, als kein König in Israel war. Richter 21, Vers 25, das ist der letzte Satz dieses Buches. In jenen Tagen war kein König in Israel, jeder tat, was recht war, in seinen Augen. Und mit dieser letzten Aussage endet das Buch Richter, das ist das Fazit oder die Hauptaussage dieses Buches. Und diese Aussage, sie impliziert, dass solche Zustände im Volk Israel herrschten und jeder tat, was recht war in seinen Augen, weil es keinen König in Israel gab. Es gab keinen Anführer, der den Herrn fürchtete und für Recht und Ordnung sorgte. Wir haben im Vorfeld diese Aussagen gesehen, dass jedes Mal, wenn ein Richter starb, taten sie, was böse war in den Augen des Herrn. Und diese Aussagen sind wie ein Gegensatz dazu. Das Volk Israel tat, was recht war in ihren Augen und nicht, was recht war in den Augen des Herrn. Solange der Richter lebte, folgten sie dem Herrn, und sobald der Richter stirbt, ist moralisches Durcheinander. Und wenn wir uns jetzt noch einmal an die Einleitung erinnern, dann daran, dass dieses Buch von Samuel geschrieben wurde zu einer Zeit, wo Israel schon einen König hatte oder einen der ersten Könige hatte wahrscheinlich. Samuel, er war der Mann, der den ersten König Saul einsetzte. Und Samuel, er beschreibt in diesem Buch die Konsequenzen des Ungehorsams. Samuel beschreibt dieses Auf und Ab in der Gesellschaft, dieses moralische Durcheinander und er endet dieses Buch mit der Aussage, in jenen Tagen war kein König in Israel und jeder tat, was recht war in seinen Augen. Und dieser Inhalt des Buches und besonders dieser Abschluss des Buches zeigt uns, dass Samuel damit den Königen Israels zeigen wollte, was passieren wird, wenn sie den Geboten Gottes nicht gehorchen werden. Und was damit quasi die Verantwortung des Königs ist. Es sollte eine Warnung an die Könige Israels sein, um sie dazu zu ermahnen, das Volk Gottes in den Wegen Gottes und in seinen Geboten zu leiten. Und ich bin deswegen der Überzeugung, dass Samuel dieses Buch insbesondere für den König oder für die Könige geschrieben hatte. um ihnen zu zeigen, was ihre Verantwortung ist. Was können wir für unsere Zeit heute aus diesem Buch lernen? Wir beobachten in diesem Buch den Wandel der Generation, der mit gottesfürchtigen Führern beginnt, die irgendwann nicht mehr da sind und eine Generation aufkommt, die den Herrn nicht kennt. Jedes Mal, wenn ein Richter starb, tat Israel, was böse war in den Augen des Herrn. Wir sehen also im Buch Richter, dass das Wohlergehen eines Volkes, dass ein Land Ruhe hat, es hängt unmittelbar mit gottesfürchtiger Führung und Leitung zusammen. Wir sehen dann weiter in der Geschichte Israels in den Büchern 1. und 2. Samuel, wie das Königtum in Israel etabliert wird und zuerst Saul und dann David, der Mann nach dem Herzen Gottes, König wird. Israel erlebt dann zur Zeit Davids und Salomos die Blütezeit ihres Landes. Es ging Israel nie so gut wie unter König David und Salomo. Und wir lesen zum Beispiel von Salomo, dass er den Herrn liebte und er betete um Weisheit, Gutes und Böses unterscheiden zu können. In Römer 13 lesen wir, dass es die Aufgabe einer Regierung ist, Böses zu bestrafen und Gutes zu belohnen. Eine Regierung muss also die Erkenntnis haben, so wie Salomo, Gutes und Böses unterscheiden zu können, und sie muss dieses in seinem Volk durchsetzen. Sie muss vor diesem Hintergrund oder mit dieser Erkenntnis das Volk in den Wegen Gottes leiten. Sie muss, so wie Josua, mutig darin sein, Böses zu bestrafen und Gutes zu belohnen. Und wenn wir heute in unser Land schauen, dann sehen wir Zustände, wie sie im Buch Richter waren. Wir erleben eine Generation, die den Herrn nicht kennt, und wir erleben damit auch eine Generation, die nicht in der Lage ist, zwischen Gut und Böse zu unterscheiden. Dinge, die nicht gut sind, werden gut genannt und andersrum. Und damit beobachten wir, so wie im Buch Richter und so auch in unserem Land, dass die Qualität der Führung oder der Führer, der Verantwortlichen des Landes, sie nimmt immer weiter ab. So wie wir es am Ende am Beispiel von Simson gesehen haben. Und das Ende dieser Abwärtsspirale im Buch Richter ist immer die gewesen, dass Gott Bedrängnisse geschickt hat, in der das Volk zum Herrn geschrien hat. Gott schickt Bedrängnis, damit das Volk Israel erkannte, dass sie vom Herrn abgewichen sind, und unser Volk ist in ihrem Denken, sie sind weit davon entfernt zu erkennen, dass sie vom Herrn abgewichen sind. Und wir, oder aber wir als Gegensatz dazu, wir wissen, wir kennen den Herrn. Und Gott informiert uns in seinem Wort über das, was kommen wird. Er informiert uns in seinem Wort über die Konsequenzen. Wir müssen nicht erst warten, bis wir ganz unten angekommen sind, damit wir erst anfangen, zum Herrn zu schreien. Sondern wir sehen eine ganz direkte Aufforderung als Gläubige, dass wir zu jeder Zeit für unsere Regierung beten sollen. Und das möchte ich heute einmal als Anwendung für uns mitgeben und uns die Verse lesen, die Paulus uns schreibt in 1. Timotheus 2, Vers 1, wo er sagt: Ich ermahne nun vor allen Dingen, dass Flehen, Gebete, Fürbitten, Danksagungen getan werden für alle Menschen, für Könige und alle, die in Hoheit sind, damit wir ein ruhiges und stilles Leben führen in aller Gottesfurcht und Ehrbarkeit. Dies ist gut und angenehm vor unserem Retter Gott, welcher will, dass alle Menschen gerettet werden und zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Wir halten es oft in unserem Unglauben für etwas Utopisches, dass Könige oder Minister oder Kanzler die Wahrheit oder zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Aber Paulus fordert uns hier dazu auf, genau dafür zu beten. Und Paulus muss deswegen hier explizit sagen, Gott will, dass alle Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und damit meint Paulus hier insbesondere, dass Gott will, dass auch die Könige und Menschen in hoher Stellung zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Und Paulus oder Gott durch Paulus ermahnt uns hier dazu, genau dafür zu beten, weil Gott das will. Und Gott erwartet unsere Mitarbeit, er erwartet unsere Initiative, er erwartet unser Gebet, damit genau das passiert. Wir sehnen uns, denke ich, alle nach einer Regierung, die für Gerechtigkeit und Ordnung im Land sorgt, sodass wir Ruhe haben können, wie es so oft im Buch Richter steht, was die Konsequenz einer gottesfürchtigen Regierung gewesen ist. Und damit möchte ich das einfach zur Anwendung heute machen und zu unserem Anliegen, dass wir nachher, wenn wir zur Gebetszeit kommen, dass wir insbesondere heute für unsere Regierung beten. Wir stehen vor entscheidenden Weichenstellungen in unserem Land. Es soll die neue Regierung gebildet werden und wir sind wirklich ratlos. Wen soll man heutzutage wählen können von denen, die da zur Auswahl stehen? Und wir müssen einfach dafür beten, dass Menschen zur Erkenntnis der Wahrheit kommen oder dass diejenigen, die in verantwortlichen Positionen sind, zur Erkenntnis der Wahrheit kommen. Was können wir außer dieser Ermahnung zum Gebet aus dem Buch Richter noch lernen? Wir lernen aus dem Buch Richter, was wir mit der nächsten Generation tun sollen, was wir mit unseren Kindern tun sollen. Wir müssen genau das tun, was Josua gemacht hat. Wir müssen unsere Kinder die Taten Gottes lehren, damit aus unseren Kindern eine Generation entsteht, die den Herrn kennt, die die Taten Gottes kennt. Und das ist sehr einfach. Es gibt so viele Kinderbibeln, die einfach nur das zum Ziel haben, nämlich die Taten Gottes zu beschreiben. Sie beschreiben uns die Taten Gottes, sie erzählen uns die Geschichten, die das Volk Israel damals erlebt hat. Und das braucht jede Generation, um den Herrn zu kennen. Lasst uns damit eine Generation heranbilden, die den Herrn kennt. Was wir noch daraus lernen, ist, dass jede Generation neu vor dieser Entscheidung steht, vor die damals Josua das Volk Israel gestellt hat. Josua hat das Volk vor die Wahl gestellt, wollt ihr dem Herrn dienen oder wollt ihr dem Baal dienen? Und hat gesagt für sich selbst, ich aber und mein Haus, wir wollen dem Herrn dienen. Und das darf jeder Vater, möchte ich mal sagen, so wie Josua sagen, ich möchte für meine Familie ein Vorbild sein, ich möchte stark und mutig sein und ich möchte meinem Haus die Gebote Gottes lehren und ich möchte meinem Haus darin ein Vorbild sein, diese Gebote zu tun, damit wir in einer Generation leben, die den Herrn kennt und seine Gebote befolgt und dadurch von dem Herrn gesegnet wird. Amen. Wir singen jetzt zusammen das Lied, die Gott lieben werden sein wie die Sonne.